Also was mir ganz wichtig ist zu sagen, ich habe nie darauf gewartet, dass ein Mensch stirbt, sondern ich habe darauf gewartet, dass ein Mensch, wo das Schicksal leider entscheidet, dass er gehen muss, dass ein Mensch sich vorher mit dem Thema Organspende auseinandergesetzt hat und für sich eine Entscheidung getroffen hat. Also ich habe auf die Entscheidung eines Menschen gewartet und nicht auf den Tod. Ich glaube, eine Frage ist mit am wichtigsten, die man sich mal selber stellen sollte. Und zwar, würde ich für mich oder für mein Kind ein Organ annehmen, wenn ich oder mein Kind eines bräuchte? Und wenn diese Situation oder wenn ich auf diese Frage mit einem Ja antworten würde, sollte ich auch bereit sein zu geben, weil alles andere ist unfair.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Jonas Höhn und heute spreche ich mit Tamara Schwab. Eine junge Frau, die ohne ein Spenderherz heute nicht mehr leben würde. Doch nicht alle haben dieses Glück. Jeden Tag sterben in Deutschland 3 Menschen, weil kein passendes Spendeorgan gefunden wird. Und das, obwohl die Mehrheit Organspenden befürwortet. Doch weniger als die Hälfte der Menschen in Deutschland besitzen einen Organspendeausweis. Und genau aus diesem Grund wollte ich diese Podcast-Folge machen. Denn zu viele Menschen schieben diese Entscheidung auf. Aus Unsicherheit oder aus Angst. Deshalb sprechen wir zu Beginn dieser Folge über die bewegende Geschichte von Tamara, die bereits mit 24 Jahren ihren ersten Herzstillstand hatte, mitten in einem Fitnessstudio. 45 Minuten lang wurde sie wiederbelebt. Monate später folgte dann der zweite Herzstillstand. Anschließende Diagnose, seltener Gendefekt. Nur noch ein Spenderherz konnte ihr Leben retten. Was das alles mit ihr gemacht hat und was wir alle daraus für unser Leben lernen können, das erfährst du im ersten Teil. Im zweiten Teil klären wir dann die wichtigsten Fragen rund um Organspende. Wie funktioniert sie? Welche Mythen können wir widerlegen? Und was bedeutet es für deine Angehörigen, wenn du keine Entscheidung triffst? Mich hat die Geschichte tief bewegt. Sie hat mich dazu gebracht, mit meiner Familie über Organspende und Patientenverfügung zu sprechen. Vielleicht inspiriert sie auch dich, eine bewusste Entscheidung zu treffen, egal wie sie am Ende ausfällt.
Rebellisch gesund, der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
Liebe Tamara, schön, dass wir endlich persönlich uns sehen und sprechen können.
Hi Jonas, schön, dass ich da sein darf.
Im Jahr gibt es immer wieder besondere Termine, Tamara. Es gibt den Geburtstag, es gibt bei manchen Menschen den Hochzeitstag, Silvester und. Gibt es für dich ein Datum, das dein Leben besonders prägt?
Genau genommen sind sogar 3 Daten, weil ich ja meine 2 Herzstillstände hatte vor der Transplantation. Das sind auch immer so besondere Daten. Aber der besonderste ist wahrscheinlich der 1.8.2021. Und den feiere ich auch tatsächlich wie so einen zweiten Geburtstag, weil da war die Herztransplantation.
Und wie feierst du diesen Tag? Also eher ruhig und still für dich, weil du dann nochmal reflektierst alles? Oder laut und ausgelassen, weil es eben, wie gesagt, dein zweites Leben kennzeichnet?
Ich versuche immer irgendwas Besonderes zu machen. Nicht zu Hause rumsitzen oder ähnliches, sondern irgendwo hinfahren, irgendwas erleben, irgendwas, was für mich Leben bedeutet. Weil einfach gerade da mein zweites Leben begonnen hat und besonders an diesem Tag möchte ich das Leben feiern, das mir geschenkt wurde. Ja, letztes Jahr war ich zum Beispiel in Österreich.
Und dann wandern oder was macht das Leben für dich aus?
Zum Beispiel wandern, Zeit mit Freunden verbringen, was mir gerade in den Sinn kommt, baden zum Beispiel. Ich meine, es ist mitten im Sommer oder man geht auf ein schönes Konzert oder was sich gerade so anbietet.
Apropos Konzert, ich konnte rauslesen, dass die Band Swedish House Mafia ganz besonders für dich ist. Was hat es damit auf sich? Was verbindest du mit der Band?
Ja, also tatsächlich war ich vor meiner Transplantation, habe ich noch eine OP gebraucht. Da ist mein Defibrillator, der schon implantiert war, den musste ich nochmal mir neu implantieren lassen. Ich bin dann damals in den OP-Saal geschoben worden und dann wird man vorbereitet erstmal, bevor man das Narkosemittel bekommt. Und in der Zeit haben dann die Ärzte und die Pfleger und so mit mir die ganze Zeit geredet. Und erst als sie kurz davor waren, mir das Narkosemittel zu spritzen, haben sie dann aufgehört zu reden. Und in dem Moment habe ich wahrgenommen, das Radio läuft im OP-Saal. Und ich habe noch 2 Songtextzeilen damals gehört und dann bin ich eingeschlafen. Und es war eben von Swedish House Mafia, Don't You Worry Child, Heaven Has a Plan for You. Und dann bin ich eingeschlafen. Das war, ja, ich glaube, 2-3 Wochen, bevor ich damals für das Herz gelistet worden bin. Und es hat mir damals einen unglaubliches Urvertrauen gegeben, weil es einfach genau in diesem Moment passiert ist und in dieser Zeit passiert ist und kurz vor dieser OP. Und das hat mir, ja, es hat mir so ein Vertrauen gegeben, dass egal wie hart gerade diese Zeiten sind, es irgendwann gut wird und ich mein Happy End sozusagen bekommen werde, auch wenn es vielleicht noch ein bisschen dauert.
Hast du es mal auf ein Konzert von denen geschafft?
Ja, tatsächlich. Letztes Jahr bin ich nach Lucca, nach Italien gefahren und habe mir dort Swedish House Mafia und tatsächlich auch das Lied Don't You Worry Child live einmal angehört, ja.
Schön. Tamara, wir wollen ja heute über Organspende sprechen, wollen aber erstmal so ein bisschen in deine Geschichte reinhören. Du hast jetzt schon hier und da ein paar Details erzählt. Du hast eine sehr bewegende Geschichte hinter dir. Den allerersten Schicksalsschlag hattest du an einem Sonntag 2018. Herzstillstand mitten in einem Fitnessstudio. 5 Jungs haben dich 45 Minuten wiederbelebt. Wie ist es dazu gekommen, dass du da im Fitnessstudio einfach umgefallen bist?
Ja, das haben wir uns danach auch gefragt. Selbst die Ärzte haben sich das gefragt. Ich habe 1,5 Jahre vorher das erste Mal gemerkt, dass irgendwas bei mir nicht passt. Also ich war damals 23, ich war gerade dabei, meine Bachelorarbeit zu schreiben, wollte gerade loslegen, hatte eine Festanstellung angeboten bekommen und gerade in dieser Phase hatte ich auch noch sehr viel Sport gemacht und plötzlich habe ich immer wieder gemerkt, wie ich so einen Druck auf der Brust habe, so eine innere Unruhe, also dass ich gar nicht mehr zur Ruhe komme. Und ja, nach so ein paar Wochen ist mir das irgendwann dann doch ein bisschen komisch vorgekommen. Dann bin ich damals zum Hausarzt gegangen und der Hausarzt hat so ein Langzeit-EKG gemacht. Nachdem dann die Ergebnisse da waren, hat er mich postwendend zum Kardiologen weitergeleitet mit dem Verdacht, dass ich eine Herzmuskelentzündung habe. Und genau das hat sich dann auch beim Kardiologen bestätigt. Ich habe wohl krank Sport gemacht. Das war damals eben die Ursprungsdiagnose. Und dadurch hat sich das Herz entzündet und dann hieß es auch, ich muss 2 Monate zu Hause bleiben und ich darf 1,5 Jahre keinen Sport machen. Das war natürlich für mich damals schon ein ganz schöner Rückschlag, weil ich gerade in der Probezeit war. Das heißt, ich musste in der Probezeit 2 Monate krank machen. Also ich hatte auch Angst, dass ich dann vielleicht direkt wieder gekündigt werde, was Gott sei Dank nicht passiert ist. Aber hatte diese Angst und 1,5 Jahre Sportverbot, das war für mich auch schlimm, weil ich mein Leben lang Sport gemacht habe. Ja, und dann nach 1,5 Jahren habe ich wieder die Sportfreigabe bekommen und habe auch gleich wieder losgelegt und werde nie vergessen, ich glaube im November habe ich die Freigabe bekommen und an Silvester bin ich direkt mal 10 Kilometer gelaufen, weil ich es einfach so genossen habe und es hat so gut funktioniert und alles. Und nochmal 4 Wochen später hatte ich dann den Herzstillstand im Fitnessstudio, den keiner erwartet hat und mit dem keiner gerechnet hat, ja.
Also es gab keine so Warnsignale, Frühwarnsignale jetzt an dem Tag, Wochen vorher, sondern es war für dich auch und für deine Familie und Freunde völlig überraschend dann an diesem Tag.
Ja, also es ist Sonntagabend passiert und mir fehlt tatsächlich der komplette Sonntag vom Gedächtnis her. Also es hat sich im Nachgang gelöscht sozusagen. Ich könnte mich aber nicht daran erinnern, dass irgendwas gewesen wäre, sonst wäre ich nicht ins Fitnessstudio gegangen. Also hätte ich gespürt, dass da irgendwas nicht passt, dann wäre ich mit Sicherheit nicht an einem Sonntagabend ins Fitnessstudio marschiert und hätte mich da ausgepowert auf dem Fahrrad. Von daher, ja, es kam tatsächlich sehr, sehr unerwartet.
Und Herzstillstand und 45 Minuten wiederbelebt bedeutet wirklich, du warst, kann man das so sagen, 45 Minuten tot, also nicht mehr unter uns? Oder wie können sich die Zuhörer und Zuhörerinnen so einen Zustand vorstellen?
Ja, ich glaube, wenn man da jetzt die Experten fragt, das ist wahrscheinlich so ein bisschen strittig, ist es jetzt offiziell tot oder nicht tot? Fakt ist, mein Herz hat eine Dreiviertelstunde lang nicht mehr von selber gepumpt und mein Blutkreislauf war im Prinzip beendet. Nur durch diese Reanimation ist es halt fortgeführt worden und halt die Organe mit Blut versorgt worden und mit Sauerstoff versorgt worden. Von daher, im Prinzip, ja, also ich war nicht mehr bei Bewusstsein. Der Kreislauf ist nur von fremden Menschen aufrechterhalten worden. Also ich würde schon mal behaupten, dass das wie tot ist.
Wie sehr hast du dich bei den 5 Jungs im Nachgang bedankt oder gab es gar keinen Kontakt mehr, weil es in Anführungsstrichen Fremde aus dem Fitnessstudio waren?
Es war am Anfang gar nicht so einfach, muss ich sagen. Also ich war dann danach einen Tag im Koma. Ich bin dann erst wieder einen Tag später wach geworden. Dann hatte ich 5 Tage kein Kurzzeitgedächtnis. Also es hat eh erst mal eine Weile gebraucht, bis ich wieder so richtig anwesend war. Und als ich dann irgendwann aus dem Krankenhaus raus war, beziehungsweise dann, glaube ich, auch aus der Reha zurück, habe ich dann so meine Recherchen gestartet und versucht, irgendwie rauszufinden, wer mir da geholfen hat, weil ich keine Adressen hatte und nix. Im Krankenhaus habe ich von meinem Arzt erfahren, dass es seine Studenten waren. Also es waren zwei Medizinstudenten und er war für sie mitverantwortlich sozusagen. Und daher wusste ich von ihm zumindest, dass es zwei Medizinstudenten waren und habe von ihm auch dann die Kontakte bekommen. Und durch die zwei Jungs habe ich dann die Kontakte zu den anderen bekommen. Und am Ende habe ich zumindest 4 von 5 wiedergefunden. Und wir haben uns dann im Mai, glaube ich, haben wir uns dann zum Essen getroffen. Ich habe alle eingeladen. Und ja, wir haben uns dann nochmal richtig kennengelernt nach diesem Blind Date.
Das kann ich mir vorstellen. Damals wusste ja noch niemand, Tamara, du hast es eben ja schon erwähnt und ich habe auch im Intro kurz erwähnt, dass du ja so eine Art tickende Zeitbombe in deinem Körper hattest. Also du hast nämlich einen seltenen Gendefekt gehabt. Damals wusste es noch keiner. Wie ist es dann weitergegangen nach diesem ersten Herzstillstand? Du hast eben schon gesagt, hier wurde ein Defibrillator implementiert. Und viele kennen das ja aus dem Krankenhaus, diese großen Geräte. Aber wie können wir uns das jetzt am Körper vorstellen? Weil für mich konnte ich mir das gar nicht vorstellen, wie das aussieht, wie, oder war es innen drin? Ne? Man hat es ja wahrscheinlich gar nicht gesehen. Also was haben sie mit dir gemacht?
Im Prinzip ist es so ein Streichholzschachtelgroßes Gerät aus Metall. Und dieses Gerät wird unter die Brust implantiert. Also wird hier ein Schnitt gemacht und dann wird das eingesetzt. Und da von diesem Gerät aus geht ein Kabel ins Herz rein. Und dadurch hat dieses Gerät kontinuierlich Kontrolle übers Herz. Also der schaut sich im Prinzip die ganze Zeit den Herzrhythmus an und sobald da irgendwas nicht mehr passt, also der zu schnell schlägt, weil ein, das wissen auch viele nicht, was ist der Unterschied zwischen einem Herzschrittmacher und einem Defibrillator? Einen Herzschrittmacher braucht man, wenn das Herz zu langsam wird, einen Defibrillator braucht man, wenn das Herz zu schnell wird. Der Herzschrittmacher kontrolliert sozusagen die ganze Zeit und sobald das Herz eine Herzrhythmusstörung hat, wie Kammerflimmern zum Beispiel, also da fängt das Herz plötzlich an, nur noch zu zittern. Also man hat dann einen Puls von 200-300, es zittert nur noch, es pumpt nicht mehr richtig, dadurch wird kein Blut mehr durchgepumpt und es kommt dann am Ende irgendwann zum Herzstillstand, weil natürlich also auch das Herz dann nicht mehr versorgt wird, so wie alle anderen Organe auch. Genau, und dann gibt's den Defibrillator, der das eben kontrolliert und sobald das passiert, fängt er dann an zu schocken. Also er setzt Elektroschocks ab und diese Elektroschocks sollen wie so eine Backpfeife im Prinzip fürs Herz agieren, so dass das Herz plötzlich klarkommt und merkt, oh Gott, was tue ich hier gerade und schlägt dann wieder normal. So die bildhafte Beschreibung eines Defibrillators. Und der war dann, nach dem ersten Herzstillstand ist der mir implantiert worden. Das war dann mein Begleiter. Und er ist mir damals als meine Lebensversicherung verkauft worden. Also sollte nochmal sowas passieren, dann habe ich diesen Defi in meiner Brust und dann wird mir nie wieder was geschehen, weil dann kann er ja jederzeit eingreifen.
Und war das dann für dich eine Art Erleichterung oder eher beängstigend, da jetzt was in deinem Körper zu haben?
Ehrlich gesagt hatte ich das Gefühl, ich habe keine andere Wahl. Das war mal Punkt 1. Und Punkt 2 habe ich mir erstmal noch gar keine Gedanken gemacht, weil es hieß so, es ist ja meine Lebensversicherung. Also eigentlich habe ich das am Anfang sogar als eher was Positives interpretiert. Ein halbes Jahr später hatte ich dann meine erste Begegnung mit meinem Defibrillator. Und da muss ich sagen, da hat sich dann diese Einstellung zu meinem Defi ein bisschen gewandelt.
War auf Ibiza oder wo war die Begegnung?
Ja, auf Ibiza beziehungsweise eine Woche vorher hatten wir so ein erstes Kennenlernen, würde ich mal behaupten.
Wie können wir uns das vorstellen, das erste Kennenlernen? Es hat nicht so geklappt, wie es klappen sollte.
Also man hatte, muss kurz ausholen, nach diesem ersten Herzstillstand habe ich gemerkt, es passt irgendwie immer noch nicht alles so richtig bei mir. Da stimmt irgendwas immer noch nicht, obwohl die Ärzte eigentlich meinten, naja, das ist eine Narbe auf dem Herz und das war der Grund für den Herzstillstand. Und nachdem ich dann aber trotzdem nochmal zum neuen Arzt gegangen bin, hat der herausgefunden, ja, das stimmt was wirklich noch nicht. Und dann ist nochmal eine neue Herzbiopsie gemacht worden. Also da wird Gewebe aus dem Herz entnommen, kontrolliert und nachgesehen, ob da noch eine Entzündung im Herz drin ist. Das ist gemacht worden und es kam raus, tatsächlich, da ist noch eine Entzündung drin. Und daraufhin hat man mir nochmal eine neue Medikamententherapie gegeben oder hat man nochmal gestartet. Und das sollte man im Krankenhaus machen. Und in diesem Zuge habe ich das erste Mal wieder Herzrhythmusstörungen bekommen und das erste Mal auch meinen Defibrillator gespürt. Allerdings hat er 2 Stufen. Es gibt einmal die Stufe, da versucht er, den Herzschlag einzuholen und dadurch dann langsam wieder langsamer zu machen. Wenn das nicht mehr hilft, dann fängt er an zu schocken. Und diese erste Stufe, die habe ich im Krankenhaus dann erlebt. Das war schon ziemlich unangenehm. Und eine Woche später, als mein geplanter Urlaub gestartet ist und ich nach Ibiza geflogen bin, um eigentlich mal runterzukommen und zu entspannen und zu verstehen, auch zu verarbeiten, was ist da jetzt eigentlich in den letzten Monaten passiert, hatte ich meinen an meinem zweiten Tag im Frühstücksraum meinen zweiten Herzstillstand und insgesamt 5 Schocks vom Defibrillator, die ich leider bei vollem Bewusstsein erlebt habe.
Und das ist schmerzhaft wahrscheinlich, ne?
Das ist verdammt schmerzhaft, ja. Also, wenn mal jemand an so einen Elektrozaun gefasst hat aus Versehen, dann kann er sich das vielleicht so im Ansatz vorstellen. Das Ganze vielleicht 10-mal so stark in der eigenen Brust. Es war verdammt schmerzhaft.
Und dann, wie war es dann auch mental für dich? Also dann körperlich, ne, sehr anstrengend alles, aber auch mental, weil du ja so eine Art ständige Ungewissheit ja dann hattest, ne? Und dein Körper wollte nicht so, wie du es möchtest. Du wusstest aber auch nicht, was passiert morgen, was passiert übermorgen. Das muss ja total mental eine total schlimme Situation, Phase auch gewesen sein.
War es auch. Gerade nach dem zweiten Mal war für mich dann klar, okay, das war jetzt keine Eintagsfliege. Sondern das scheint jetzt ein neuer Teil meines Lebens zu sein. Und was bedeutet das für mich? Dann hatte ich auch kein Vertrauen in den Defibrillator, weil der Defi zwar geschockt hat, aber meine Herzrhythmusstörungen nicht beenden konnte und ich trotzdem reanimiert werden musste. Mir war dann auch klar, okay, das könnte theoretisch jede Sekunde passieren. Egal, wo ich bin, wann, tagsüber, nachts, wie auch immer. Also ich hatte unglaublich viel Unsicherheit. Ich wusste auch nicht, wie geht es jetzt weiter mit Arbeit, mit Autofahren. Ich durfte zum Beispiel dann auch, ich glaube, 3 Monate durfte ich dann nicht mehr Autofahren nach den Schocks vom Defi. Es war auch fraglich, ob man das überhaupt auf Dauer machen kann, wenn dann sowas immer mal wieder eintreten kann und so weiter und so fort. Also es waren unglaublich viele Unsicherheiten, viel Schmerz, Panikattacken, die ich dann entwickelt habe durch diese Schocks. Ja, und irgendwie habe ich dann versucht, damit zurechtzukommen. Und für mich war aber relativ schnell klar, ich will das schaffen. Ich gebe nicht auf und gebe mich auf in dieser ganzen Zeit, weil ich einfach wusste, ich will leben. Ich will noch viele Dinge erleben auf dieser Welt. Ich möchte meine Familie nicht verlassen. Das war ein Riesenpunkt, weil ich halt bei meinem ersten Herzstillstand erlebt habe oder erfahren habe, dass bei meinem Vater die Polizei vor der Tür stand und ihm gesagt hat, dass ich einen Herzstillstand hatte und sie nicht wissen, ob ich überlebe. Diese Dinge gehört zu bekommen und dass ich schuld bin an so viel Leid sozusagen, was meine Familie erfahren musste. Allein deswegen konnte ich schon nicht sagen, okay, ich gebe jetzt auf, sondern ich muss es durchhalten, weil ich will meiner Familie nicht nochmal so ein Leid antun.
Also warst du immer in so einer positiven Phase, weil ich kann das jetzt auch, ne, wenn man gerade, wenn man auch chronische Schmerzen ja hat und ne, bei dir war es ja auch so, dass es ja auch schmerzvoll war, kann ich mir schon gut vorstellen, dass es ja schon manchmal so der Gedanke aufkommt, es gibt einfachere Möglichkeiten und ne, man kommt ja auch schnell in so ein Loch quasi. Also das war aber für dich von Anfang an, warst du da in dieser positiven, in dieser Kampfhaltung, ich schaff das und es wird besser.
Es wäre gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, es war immer so und ich war immer in meiner Kampfhaltung. Sicherlich gab es auch Punkte, wo ich sage, boah, ich pack das nicht. Das ist zu krass, was ich hier gerade erleben muss.
Was hat dir dann geholfen in solchen Situationen? Du selbst oder Freunde, Familie? Oder was hat dir da die Kraft dann gegeben?
Einmal Familie und Freunde, zum anderen aber auch, ich habe relativ, also nach dem zweiten Herzstillstand, nachdem ich dann wieder in Deutschland war, habe ich eine Psychologin zur Seite gestellt bekommen und die begleitet mich bis heute noch. Nicht, weil jetzt gerade noch so viel Bedarf ist, jetzt von der Krankheit her was zu machen und beziehungsweise zu arbeiten, sondern weil ich es grundsätzlich als sehr wertvoll empfunden habe. Und genau, also die war eine unglaubliche Hilfe für mich. Arbeitskollegen, die an meiner Seite standen und so weiter. Also es war viel Umfeld, aber auch viel sich Gedanken drüber machen. Okay, warum will ich das jetzt schaffen? Warum will ich nicht aufgeben? Und dann wieder die Aussichten, okay, wir könnten ja noch das machen oder wir könnten ja noch die Therapie probieren oder vielleicht gibt's ja doch noch irgendwo eine Lösung, die ich jetzt noch nicht gefunden habe. Und ja, das hat mir dann immer wieder so ein bisschen Auftrieb gegeben.
Auftrieb dann vielleicht auch 2021, als es dann die neue Diagnose gab, denn du hast einen neuen Kardiologen aufgesucht und er hat festgestellt, dass es ein seltener Gendefekt ist, den du in deinem Körper hast. Und dann war aber ja die Entscheidung ja auch relativ schnell da, du brauchst ein neues Herz, weil andernfalls wird es nicht weitergehen. Also das wäre sozusagen die einzige Option für dich, langfristig zumindest ein gutes Leben noch zu haben. War das dann für dich mit dieser Diagnose und dieser Entscheidung, du brauchst jetzt ein Herz, war das dann eher eine Art Erleichterung, weil du jetzt wusstest, okay, das ist jetzt nochmal der letzte Weg und das könnte nochmal alles auf den Kopf stellen? Oder war es eher der Schock, dieses, ich bin jetzt angewiesen auf eine fremde Person und schaffe es eben nicht mehr aus einem eigenen, ne, weil du dann Sport getrieben hast oder weil du selbst deinen Körper nochmal aktiviert hast? Kannst du dich noch daran erinnern, welches Gefühl eher überwogen hat?
Also diese Entscheidung, ich kriege ein Spenderherz oder wir gehen diesen Weg, und die Diagnose, die zweite, das war ein halbes Jahr dazwischen sozusagen. Also ich habe erst die Diagnose bekommen und für mich war das erstmal erleichternd, weil ich jetzt endlich einen festen Zettel an meiner Krankheit hatte und endlich wusste, was ich da wirklich habe, weil gefühlt ist ja alle Jahre mindestens zwei Ärzte an mir verzweifelt, weil sie nicht mehr wussten, was sie mit mir tun sollen. Und jetzt hatte ich endlich den wahren Grund für das, was mir da passiert ist. Und es war halt greifbarer einfach. Und das war der eine Punkt. Der andere Punkt war allerdings, das ist was Genetisches. Das heißt, das muss bei uns in der Familie stecken. Also ist vielleicht noch jemand anderer betroffen? Gibt es noch eine andere tickende Zeitbombe bei uns? Also da war dann schon auch im nächsten Moment viel Angst bei meinen anderen Familienangehörigen. Mensch, gibt es da noch irgendjemand, der vielleicht auch betroffen ist, von dem wir einfach noch nichts wissen?
War jemand betroffen oder?
Ja, tatsächlich. Ich habe auch den Gendefekt zum Beispiel von meinem Vater bekommen. Der merkt Gott sei Dank nichts davon. Man weiß auch mittlerweile, dass dieser Geneffekt sich bei Frauen mehr äußert als bei Männern. Und von daher habe ich vielleicht einfach nur Pech, dass ich eine Frau bin. Und die bei uns betroffen sind, sind alle männlich. Ja, und die haben Gott sei Dank keine Probleme. Ich bin wirklich die Einzige, bei der es sich so extrem geäußert hat. Ja, ein halbes Jahr später hatte ich dann nochmal einen ärztlichen Notfall, nochmal eine OP, nochmal Schocks vom Defi bekommen danach, insgesamt 8 Stück. Und dann war es klar, okay, also jetzt gibt's nicht mehr viele Optionen und ich kann jetzt langfristig nur noch mit einem Spenderherz überleben. Und für mich war das aber tatsächlich damals eine riesengroße Erleichterung, weil ich an Punkten, also gerade nach diesen 8 Schocks, die habe ich in einer Nacht bekommen, da war ich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich kann nicht mehr. Also ich habe viel ausgehalten und ich habe viel mitgemacht, aber jetzt bin ich wirklich an dem Punkt, ich kann nicht mehr. Und entweder es kommt jetzt eine Lösung oder ich suche mir die nächste Brücke. Ja, ist jetzt mal krass gesprochen. Ich habe wirklich keinen Ausweg sonst mehr gesehen. Von daher war es für mich, als es dann hieß, okay, wir gehen jetzt auch diesen Weg und wir sind bereit, diese Reise mit dir zu gehen, das war das Schönste für mich. Also ich bin in Tränen damals ausgebrochen.
Hattest du dich schon vorher mit Organspende beschäftigt bis zu diesem Tag oder?
Ja, es war so nach dem zweiten Herzstillstand ist das erste Mal das Thema auf den Tisch gekommen. Da hieß es dann schon, es könnte sein, dass sie vielleicht mal ein Spendenherz brauchen. Das wird aber noch Jahre dauern, aber es könnte sein, dass das vielleicht irgendwann mal kommt. Setzen Sie sich mal mit dem Thema auseinander. Und dann habe ich nochmal ein Jahr später, in meiner Heimatstadt gibt es einen großen Triathlon. Und also da kommen immer Menschen aus aller Welt. Und
warte, aber wir reden jetzt nicht von Rot, oder?
Doch, natürlich,
ja, genau. Okay. Ich bin geografisch total, okay. Ah. Wir hatten nämlich eben für die Zuhörer und Zuhörerinnen im Off geschworen, dass sie näher Nürnberg wohnt. Aber ich habe jetzt Rot, den Lauf um Rot habe ich jetzt nicht bei Nürnberg. Ja,
20 okay. Kilometer weg, genau. Ja, genau. Und dann habe ich durch die Zeitung erfahren, dass dort ein Herztransplantierter startet und eben diesen Triathlon mitmacht. Und es war für mich so faszinierend, dass ich mein Handy gepackt habe und ihn gestalkt habe auf Instagram und direkt geschrieben habe und gefragt habe, ob man sich mal treffen könnte, um sich einfach auszutauschen. Und das haben wir dann damals auch gemacht nach dem Wettkampf. Und dadurch hatte ich mit ihm schon Kontakt, auch danach noch immer mal wieder. Und es hat mir ein Stück weit Perspektive gegeben. Also es hat mir auch gezeigt, was möglich ist mit einer Herztransplantation. Dass das nicht heißt, das ist eine Notlösung und du vegetierst danach trotzdem noch im Bett rum, sondern du kannst damit ein ganz normales Leben führen und sogar noch viel weiter. Du kannst sogar einen Ironman in Hawaii mitmachen, weil den hat er dann auch gemacht.
Verrückt. Aber okay, das heißt, du warst positiv schon vorbereitet, als dann die Entscheidung feststand. Wir wollen dich auf die Warteliste setzen. Wusstest du zumindest, wie es positiv weitergehen kann und was jetzt auch die nächsten Schritte sind?
Genau. Also wie es positiv, wie du schon sagst, wie es positiv weitergehen kann. Ich meine, es gibt natürlich auch andere Beispiele und mir war auch bewusst, dass das ein harter Weg wird. Also dass das jetzt nichts ist, man tauscht mal schnell aus und dann ist wieder alles tippitoppi. So einfach ist es nicht, aber ich hatte zumindest eine Perspektive, wie es aussehen kann und ich wollte alles dafür tun, dass ich das erreiche.
Und für viele Zuhörer und Zuhörerinnen, wie für mich, ist das vielleicht auch ganz neu, weil wir das halt bisher in der Familie oder im Umkreis noch nicht hatten. Du wirst dann quasi auf eine Art Liste gesetzt und dann heißt es jeden Tag Daumen drücken, dass irgendwo, hört sich jetzt sehr makaber an, aber irgendwo ein Mensch stirbt, der quasi aktiver Organspender ist und quasi das Herz in einem so guten Zustand ist, dass es dir weitergegeben werden kann.
Ja, also was mir ganz wichtig ist zu sagen, ich habe nie darauf gewartet, dass ein Mensch stirbt, sondern ich habe darauf gewartet, dass ein Mensch wo das Schicksal leider entscheidet, dass er gehen muss, dass ein Mensch sich vorher mit dem Thema Organspende auseinandergesetzt hat und für sich eine Entscheidung getroffen hat. Also ich habe auf die Entscheidung eines Menschen gewartet und nicht auf den Tod, weil ich ehrlich sagen muss, auch wenn ich jetzt mit diesem Herz lebe, ich hätte aber meiner Spenderin sehr gewünscht, dass sie noch weiterleben kann. Und sie ist nicht für mich gestorben, sondern sie hat ein Geschenk dagelassen, nachdem das Schicksal einfach entschieden hat, dass jetzt ihr Leben zu Ende ist.
Und das können wir ja alle machen. Darum soll es ja heute so ein bisschen gehen, dass wir uns die Zeit nehmen, um über dieses Thema mal nachzudenken. Und deswegen finde ich es auch super, dass du so detailliert deine Geschichte erzählst, damit wir ein bisschen auch die Hintergründe erfahren. Wie lange hast du dann gewartet von Tag, okay, wir setzen dich jetzt auf so eine Art Liste, bis dann das Herz oder bis dann einer an der Tür geklopft hat und gesagt hat, Tamara, wir haben positive Nachrichten?
Also ich habe sehr kurz warten müssen nur für deutsche Verhältnisse. Im Durchschnitt wartet man 4 bis 6 Monate in Deutschland auf ein Herz. Und auf der hochdringlichen Liste, das muss man noch dazu sagen, es gibt 2 verschiedene Listen. Es gibt eine T-Liste, transplantabel, und eine HU-Liste, High Urgency, hochdringlich. Auf der T-Liste ist es ja relativ unwahrscheinlich, dass man ein Angebot bekommt. Es ist eher so eine Vorabliste, damit man schneller auf die HU-Liste kommt, wenn es dringend wird. Auf die HU-Liste kommt man nur, wenn es einem schlecht genug geht, aber noch so gut, dass man eine Transplantation überleben würde. Also das ist ein wahnsinnig schmaler Grat zwischen, ja, man hat nicht mehr lange und man schafft aber diese Transplantation noch. Und wenn man dann auf dieser Liste steht, das ist auch bei Herzen ein bisschen anders als bei anderen Organen, muss man im Krankenhaus auf das Herz warten.
Das heißt, du warst jeden Tag dort im Krankenhaus?
Genau, du bist festgefesselt an dein Bett. Du darfst auch nicht in den Patientengarten oder ähnliches. Du darfst maximal auf dem Gang mal 2-3 Mal hoch und runter laufen. Und ansonsten bist du da in dein Zimmer eingesperrt, an dem EKG angeschlossen und an dem Blutdruckmessgerät angeschlossen und wartest auf den Tag X und hast im Prinzip auch keine Untersuchungen oder so gut wie keine Untersuchungen.
Kennst du den Grund dahinter? Also warum quasi du den Raum nicht verlassen darfst, weil man nicht gefährden möchte, dass du dann krank wirst oder andere Sachen hast? Also was ist der Grund, warum du am Bett gefesselt sein musst?
Ja, also bei Herzen ist es so, wenn ein Notfall eintritt, dann geht es um Minuten. Und bei anderen Organen, da kann es noch ein bisschen länger gehen sozusagen. Also schafft man es noch, denjenigen dann ins Krankenhaus zu bringen und so weiter. Aber gerade bei Herzen sagt man, es ist so gefährlich, da zu Hause zu leben und auch diese Umstände zu Hause zu haben, dass es zu gefährlich ist, um daheim zu warten. Deswegen muss man im Krankenhaus warten. Das ist so eine Prämisse, wenn man HU gelistet ist für ein Herz. Genau. Und wie gesagt, also es sind 4 bis 6 Monate im Durchschnitt. Große, schwere Männer zum Beispiel warten teilweise ein Jahr. Kinder warten bis zu 3 Jahre in Deutschland, weil wir einfach so eine schlechte Organspendesituation haben. Ich hatte das große Glück, dass ich nur 33 Tage warten musste, weil ich eine seltene Blutgruppe habe. Und man kann so ungefähr sagen, umso seltener die Blutgruppe, umso weniger lang muss man auf ein Herz warten, weil es sterben zwar weniger mit diesen Herzen, aber wenn jemand stirbt, gibt es kaum Anwärter für die Herzen. Und von daher geht es einfach statistisch gesehen schneller mit einer seltenen Blutgruppe, als wenn man eine häufige Blutgruppe hat.
Und wie waren die 33 Tage für dich? War das dann auch so eher diese Hoffnung, ne? Okay, morgen vielleicht, übermorgen, oder war es eher die Angst? Wer weiß, wie lange du jetzt hier liegen bleibst? Also konntest du irgendwie die Zeit in Anführungsstrichen genießen, weil darum geht es ja so ein bisschen bei dir jetzt nach der Transplantation, ne, dass du jeden Moment genießt.
Ja.
Kannst du dich noch da erinnern an die Zeit? Wie war das für dich?
Ich glaube, die werde ich nie vergessen, die Zeit. Es war ein ganz schönes Auf und Ab, muss ich sagen. Also ich hatte auch zwischendrin recht Probleme mit dem Herz wieder, dass ich permanent einen zu hohen Puls hatte, was viel mit Angst gekoppelt war. Genau, da muss ich noch dazu sagen, es war ja Corona-Zeit. Das heißt, wir durften auch nur, ich glaube, 2-mal pro Woche Besuch bekommen und dann auch nur, ich hatte eine Zimmernachbarin, nur getrennt voneinander. So, wir waren beide in München, also wir hatten beide, unsere Familien waren 1,5-2 Stunden weg von uns. Das heißt, konnten auch nur am Wochenende kommen. Da mussten wir uns die Tage noch aufteilen und alles. Also das war echt schwierig damals. Das hat uns auch echt wehgetan, also mir und meiner Zimmergenossin. Und gleichzeitig war es aber auch eine Zeit der Vorbereitung. Also für sich seelisch darauf vorzubereiten, was passiert da jetzt, was kommt da jetzt auf einen zu. Ich habe angefangen, wieder zu schreiben. Also ich hatte ja schon davor ein Buch geschrieben und in der Zeit habe ich dann mein 2. Buch angefangen, in dem ich eben zum Beispiel einen Brief an meine Spenderin geschrieben habe, wo ich einfach diese Gedanken losgeworden bin, die mich gerade in dieser Zeit beschäftigt haben, weil Im Prinzip haben wir ja damals noch beide auf der Welt gelebt. Ich wusste, für sie ist es bald zu Ende, aber ich kann sie nicht sagen, weil ich kenne sie ja nicht. So, das ist so ein abstruser Gedanke irgendwie. Und damit habe ich mich viel in der Zeit beschäftigt. Und ich hatte das Glück, dass ich eine Zimmergenossin hatte, die nur 2 Jahre jünger war als ich. Und wir zwei haben uns super gut verstanden und haben dann versucht, die Zeit rumzubringen, auch mit Spiele spielen, mit Serien gucken, mit viel reden. Und ja, da hat sich dann tatsächlich am Ende dann sogar eine Freundschaft entwickelt.
Ach, schön. Ja, und dann hat es irgendwann an der Tür geklopft und die Nachricht hieß, Wir haben da ein Herz für dich. Und ich glaube, wir können uns alle vorstellen, wie breit das Grinsen dann vielleicht bei dir war oder die Erleichterung auch. Es ging dann schnell in die OP rein, das konnte ich noch lesen. 3 Tage hast du aber dann quasi nach der OP noch verbracht, bevor du überhaupt das erste Mal bewusst aufgewacht bist. Wie war der Moment, als dann auf einmal deine Äuglein aufgegangen sind und du wusstest, ne, die OP ist jetzt hinter dir, du wusstest ja noch nicht, wie lange warst du weg und, aber wie war so der erste Moment wieder zu spüren, oh, ne, jetzt hat ein neues Leben vielleicht für dich begonnen?
Ja, ich glaube, mir war am Anfang nicht bewusst, dass jetzt gerade ein neues Leben anfängt und da was Neues in mir drinnen ist.
Man ist noch zu benebelt wahrscheinlich, oder?
Ja, voll. Also ich hatte ja wirklich, ich war 3 Tage einfach noch in der Narkose, weil es Probleme gab mit dem Brustkorb verschließen, aber also anderes Thema. Auf jeden Fall, dadurch bin ich dann erst so peu à peu wach geworden und ich war benebelt. Ich habe nicht mal richtig sehen können von den Medikamenten. Also ich habe noch alles doppelt gesehen. Ich hatte den Durst meines Todes, das weiß ich noch. Also das war, weil ich hatte durch die Herz-Lungen-Maschine 6 Liter Wasser in meinem Körper, im Gewebe. Und dadurch habe ich Wassertabletten bekommen und deswegen hatte ich die ganze Zeit so einen Brand, so einen Durst. Und Schmerzen ohne Ende auch. Also es war wirklich, ich weiß noch, ich war richtig, so ein richtiger Jammerlappen am Anfang, weil mir alles wehgetan hat, weil ich Durst hatte, weil alles blöd war und ich noch gar nicht realisiert habe, was da eigentlich passiert ist. Also, dass da jetzt was Neues in mir drinnen ist, dass da was Neues in mir drin schlägt, dass ich jetzt ein neues Leben geschenkt bekommen habe. Also überhaupt dieser Fakt, da war jetzt eine Transplantation, das hat eine Weile gedauert, ich glaube ein paar Stunden, bis ich das dann wirklich begriffen habe, was da eigentlich gerade passiert ist.
Und, aber das konnte ich lesen, du hast auch eine Info bekommen, wie hoch jetzt deine Lebenserwartung mit so einem fremden Herz ist. Also ich weiß nicht, ob das muss oder so, aber die Ärzte geben so eine Art Infostatistik mit. Wir haben ja eben schon gesprochen, es gab diesen Sportler, der sogar ja einen Triathlon erfolgreich macht. Wie sieht's denn jetzt so aus? Also wie hoch ist deine Lebenserwartung mit so einem, in Anführungsstrichen, fremden Herz? Was sagt da die Statistik, die Medizin?
Also die Statistik sagt mittlerweile, dass es 15 Jahre sind, bis man ein neues Herz bräuchte oder bis man stirbt, eins von beiden. Allerdings ist uns auch in dem Zuge, oder uns wird es gesagt, natürlich, wir müssen ja auch wissen, auf was wir uns da einlassen. Im nächsten Schritt wird uns aber auch gesagt, das ist reine Statistik. Und ich habe noch nie in die Statistik gepasst. nein, man muss dazu sagen, also einmal, ich bin sowieso im Durchschnitt jünger transplantiert worden, als es der Durchschnitt ist. Also die sind von Grund auf normalerweise älter. Das sind Menschen dabei, die vielleicht ihre Medikamente nicht regelmäßig nehmen und deswegen halt auch das Organ vielleicht schneller versagt. Dann bin ich wegen Herzrhythmusstörungen transplantiert worden und nicht wegen der Herzleistung. Das heißt, meine anderen Organe sind noch in einem Tip-Top-Zustand gewesen und es war halt nur das Herz ursprünglich. Das ist halt bei anderen Patienten zum Beispiel auch vielleicht nicht mehr der Fall. Also, dass dann am Ende irgendwann andere Organe Probleme machen und so weiter und so fort. Also, es gibt so viele Aspekte, die da reinspielen in diese Lebenserwartung, dass für mich relativ schnell klar war, okay, ich nehme mir das definitiv nicht als Richtlinie sozusagen, sondern für mich waren dann eher Beispiele wichtig wie, also ich kenne jetzt mittlerweile 2, die sind seit über 30 Jahren transplantiert und der älteste, also das älteste transplantierte Herz ist mittlerweile 41 Jahre und das hat ein, ich glaube 84 oder 85-Jähriger, den habe ich vor 2 Jahren kennengelernt und der ist im selben Klinikum transplantiert worden wie ich. Von daher, das sind meine Vorbilder und mindestens 41 Jahre möchte ich auch schaffen.
Ja, das ist schön. Aber du kannst wieder Sport machen, das konnte ich lesen. Du arbeitest wieder, in Anführungsstrichen, ganz normal. Hast also ein normales Leben, wenn man das so sagen kann. Natürlich hast du ein paar Einschränkungen, du musst viele Medikamente am Tag nehmen. Hat sich denn aber jetzt was durch diese, ich nenne es jetzt mal als fremder Nahtoderfahrung, die du ja schon teilweise erleben musstest, Hat sich dadurch irgendwie deine Lebensweise geändert? Wenn du jetzt sagst, ne, vor der Transplantation und nach der, hat sich irgendwie deine Einstellung oder irgendwie, wie du lebst, hat sich da irgendwas verändert? Und wenn ja, was hat sich verändert?
Ja, definitiv. Also nicht nur durch die Transplantation, sondern schon auch durch die Herzstillstände, die ich überlebt habe. Ich glaube, gerade so im jungen Alter denkt man immer so, das Leben ist ja unendlich lang. Es hört ja nie auf. Und mir ist relativ durch diese Erlebnisse halt sehr klar geworden, okay, das kann verdammt schnell vorbei sein. Und von daher glaube ich, lebe ich heute deutlich intensiver, deutlich dankbarer. Ich bin auch nicht mehr bereit, so viele Kompromisse zu machen oder Dinge zu verschieben, sondern ja, ich hab schon so diesen inneren Treiber, sage ich jetzt mal, ich muss das erleben und ich muss das noch machen. Und man muss immer ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu viel wird und dass man es auch mal, dass man auch mal es akzeptiert, dass Dinge vielleicht ein bisschen länger dauern. Aber von Grund auf glaube ich, lebe ich deutlich intensiver, als ich das vielleicht früher getan habe. Das sehe ich auch als Geschenk an. Also egal wie hart diese Zeiten waren und wie schlimm das alles war, aber am Ende, glaube ich, hat es mich zu einem zufriedeneren, glücklicheren Menschen gemacht, weil ich einfach das Leben jetzt ganz anders schätze. Und von daher bin ich auch ein Stück weit dankbar für diese Erfahrungen.
Und wie sehr juckt es noch unter den Fingernägeln zu wissen, wer die, das kann man, glaube ich, kann man sagen, das hast du mittlerweile erfahren, dass es eine Dame war, von der du das Herz bekommen hast. Wie sehr juckt es aber unter den Fingernägeln noch mehr zu erfahren über diese Person?
Sehr. Es ist ja nicht erlaubt, in Deutschland Informationen zu bekommen. Die einzige Möglichkeit, die man hat, ist, anonym einen Dankesbrief zu schreiben an die Familie. Und den gibt man im Klinikum ab, das Klinikum an die DSO, an die Deutsche Stiftung Organtransplantation. Und wenn die Familie das möchte, geben die den dann wiederum weiter an die Familie. Und genauso kann es auch andersrum laufen. Und so habe ich eben erfahren, dass ich das Herz einer Frau bekommen habe. Und ja, aber recht, also sehr viele Details erfährt man halt nicht, weil es muss ja immer noch anonym bleiben. Und ich frage mich schon häufig, ja, was hat jetzt zum Beispiel mein Herz früher höher schlagen lassen? Womit hat mein Herz früher gerne Zeit verbracht? Was hat mein Herz schon erlebt? Wo war es schon überall? Also diese ganzen, dieses Herz hat ja Geschichte. Es hat ja schon ganz viele Momente erlebt. Und ich kenne diese Geschichte nicht, die da in mich rein transplantiert wurde sozusagen. Und von daher, ja, interessiert es mich nach wie vor sehr, wie dieser Mensch war, was sie erlebt hat, wo sie schon überall war.
Das Alter hast du aber auch nicht erfahren.
Nee, m-m. Aber also tatsächlich ist es so, sie darf jetzt nicht sehr viel älter sein als ich. Also das weiß man. Das liegt einfach daran, dass ich ja mit meinem Herz doch noch ein bisschen älter werden sollte. Und wenn ich jetzt das Herz zum Beispiel einer 60-Jährigen bekommen würde, unsere Herzen sind nicht dafür ausgelegt, dass sie 150 werden oder noch älter. Von daher ist es schon so, dass man immer versucht, die Herzen ungefähr, also dass die Personen ungefähr gleich alt sind oder jünger. Also jünger würde theoretisch auch immer gehen. Jetzt bin ich auch relativ klein, relativ schmal. Das heißt, theoretisch hätte ich auch ein jugendliches Herz bekommen können, weil halt also die Größe sozusagen ungefähr gleich sein muss. Genau, aber sie wird wahrscheinlich irgendwo in meinem Altersbereich gewesen sein.
Und merkst du aber den Unterschied, also dass du dich anders verliebst, dass du, wenn schöne Dinge passieren, auf einmal anders fühlst oder so? Also merkst du da einen Unterschied oder ist das die Tamara, die es auch vor 2021 gab?
Also es ist eine der häufigsten Fragen, die mir gestellt wird. Das ist noch so ein Mysterium, was irgendwie so herrscht und wo sich viele denken, Mensch, ist da irgendwas anders, nimmt man da irgendwas mit? Tatsächlich kann ich es aber nicht bestätigen. Ich sag ja, ich bin ein dankbarer Mensch geworden. Ich habe mich verändert, aber ich glaube, dass es eher durch meine Erfahrungen geschehen ist und weniger durch das Herz, was ich bekommen habe. Was ich aber so erfahren habe, so grob über meine Spenderin, waren wir uns wohl recht ähnlich, so vom Menschlichen her. Vielleicht merke ich auch deswegen nichts anderes. Keine Ahnung, weil wir uns vielleicht vorher schon relativ ähnlich waren. I don't know. Man weiß ja auch, dass es so Spiegelneuronen gibt, also dass es schon so Erinnerungen gibt in den Zellen. Aber ich hatte noch nie dieses Erlebnis, dass ich jetzt anders denke, anders fühle, Orte kenne, an denen ich vorher nie war oder solche Mythen. Das kann ich tatsächlich alles nicht bestätigen.
Dass du jetzt aber in die Kamera so lächelst, Tamara, und das sagt man auch mit dir, wenn man viele Interviews von dir hört, du hast so eine positive Lebenseinstellung, man hört dir gerne zu, dass du voller Leben steckst, hast du natürlich einer anderen Person zu verdanken, die sich im Vorfeld die Zeit genommen hat, über eine Entscheidung nachzudenken, ob ihre Organe gespendet werden sollen oder nicht. So viel Glück wie du jetzt in dem Moment haben nicht alle. Ein paar Zahlen über alle Organe hinweg, also egal welches Organ benötigt wird, sterben jeden Tag 3 Menschen, weil eben nicht genügend Organe da sind. Bei der Zahl, ich finde immer unterschiedliche Zahlen im Internet, zwischen 8.000 und 10.000 Menschen ungefähr, was dazwischen, warten in Deutschland allein auf ein Spendeorgan. Bei einer Niere, du hattest eben schon das Herz angesprochen, bei einer Niere zum Beispiel ist es aber im Schnitt 8 bis 9 Jahre, also nicht nur Monate, sondern teilweise Jahre warten Menschen auf ein Organ. Woran liegt es, Tamara, das habe ich mir die Gedanken gemacht, haben wir zu wenig Organspender oder zu wenige Menschen, die eben auch in Frage kommen? Also was ist das große Problem, dass wir eben nicht die Organe beliefern können, die es brauchen, die Menschen?
Also tatsächlich sind es, glaube ich, mehrere Aspekte, die da reinspielen. Aber ein großer Punkt ist definitiv, dass wir aktuell wir haben bei uns eine Zustimmungslösung im Bereich Organspende. Das heißt, man muss aktiv Ja sagen, dass man ein Organ gibt sozusagen. Oder die Angehörigen. Also wenn ich selber keine Entscheidung treffe und ich komme in diese Situation, dass ich hirntot bin und als potenzieller Organspender in Frage komme, ich habe keine Entscheidung getroffen, dann müssen meine Angehörigen für mich entscheiden. Also das ist auch immer ganz gut zu wissen, weil ich immer was sage, Mensch, treff diese Entscheidung nicht für die Menschen, die da auf ein Organ warten, sondern treff die Entscheidung vor allem auch für eure Angehörigen, weil sonst müssen die sich an deinem eigenen Sterbebett mit dieser Frage auseinandersetzen.
Ähnlich übrigens, Tamara, ich will dich gar nicht groß unterbrechen, aber so ist es auch bei der Patientenverfügung ja grundsätzlich so, ne? Das habe ich aus dem Umkreis schon miterlebt, ne? Lieber das alles viel früher machen, weil genau dann nämlich die Situation ja kommt, wenn dann der Tod leider da ist, man sich dann erst die Gedanken machen muss. Aber genau, also ich wollte es nur ergänzen, dass auch bei der Patientenverfügung auch sinnvoll wäre, sich frühzeitig Gedanken zu machen.
Absolut, genau. Und da kann man im Übrigen auch das Thema Organspende vermerken. Ja, also wie gesagt, das ist einmal das Thema. Wir haben eine Zustimmungslösung und wir haben aber in den überwiegenden oder fast allen europäischen Ländern haben wir die Widerspruchslösung. Das heißt, man muss aktiv Nein sagen. Ansonsten ist man automatisch Organspender. Die Zahlen zeigen zumindest, dass diese Länder, die das haben, mehr Organspender haben als wir. Weil halt einfach viele sich da keine Gedanken machen, viele keine Entscheidung treffen. Obwohl 80% der Bevölkerung in Deutschland dem Thema Organspende positiv gegenübersteht, haben nur 40% einen Ausweis oder ihre Erklärung in irgendeiner Art und Weise dokumentiert, genau. Wenn dann halt die Familie entscheiden muss, dann wird häufig lieber Nein gesagt, weil es halt lieber sagt man Nein zu etwas und man hat es nicht gemacht, bevor man Ja zu etwas sagen muss und dann diese Entscheidung und diese Organentnahme sozusagen verantworten muss. Das macht natürlich was mit Angehörigen. Und von daher, das sind schon so Gründe, warum bei uns eben die Zahlen echt schlecht sind. Ein anderer Grund ist sicherlich auch, bei uns zum Beispiel gilt nur der irreversible Hirntod als Spendekriterium. Also erst wenn ich den irreversiblen Hirntod habe, komme ich überhaupt als Organspender in Betracht. Der muss im Übrigen im Krankenhaus diagnostiziert werden. Das heißt, wenn ich an einer Unfallstelle versterbe, also wenn ich dort noch sterbe, komme ich als Organspender überhaupt gar nicht in Betracht. Ich muss noch lebend in ein Krankenhaus kommen und da muss ich über mehrere Tage der irreversible Hirntod einstellen, damit ich überhaupt irgendwann mal dann als Organspender in Betracht komme, weil das ist auch eine häufige Angst von Menschen.
Das muss man dazu sagen, die Angst, dass sie weniger gut behandelt werden, genau, wenn sie ein Organspender sind, weil sie sonst die Angst haben, dass dann eher gesagt wird, ach komm, ne, wir können sie als Organspender benutzen. Das kann man aber rein faktisch und statistisch alles widerlegen. Also die Angst ist völlig unbegründet.
Definitiv. Also man muss lebend noch ins Krankenhaus kommen. Und in anderen Ländern, in Spanien zum Beispiel, gilt nicht nur der irreversible Hirntod, sondern auch der Herztod. Natürlich kann man dann kein Herz mehr spenden, aber andere Organe noch spenden. Und in Spanien, meines Wissens nach, macht es mittlerweile 30% der Organspenden aus. Und dadurch sind halt die Zahlen auch um einiges höher. Also Spanien hat die besten Organspendezahlen in ganz Europa und die haben vierfach so viele Organspender wie wir. Also das ist echt, wir haben, ich glaube, 10 oder 11 Organspender pro 1 Million Einwohner und die liegen bei, ich weiß gar nicht, 40, 42, irgendwie sowas in dem Dreh. Das sind Aspekte, aber es gibt noch viele andere Aspekte, die da auch noch mit reinspielen, also wie Krankenhausversorgung, die Systeme in den Krankenhäusern und so, die da auch noch einen Einfluss haben. Aber es ist halt einfach noch ein Thema in der Gesellschaft, bei uns zumindest, wo man sich nicht beschäftigen möchte, weil es geht um den eigenen Tod. Zum anderen halt einfach noch Gesetze herrschen, die mittlerweile ja einfach nicht mehr der State of the Art ist, sondern halt einfach ja die Widerspruchslösung, das Normale mittlerweile ist.
Auf die Gesetze haben wir jetzt nicht so viel Einfluss, Tamara. Da sind wir natürlich von Politiker und Regierungen abhängig. Aber was in unserer Macht, in unserem Einflussbereich ja liegt, ist ja die Entscheidung zu treffen. Will ich Organe spenden, ja oder nein? Das heißt, dein Impuls ist ja, auch jetzt durch deine Geschichte, dass wir uns eben, gerade wenn wir gesund sind, wenn es uns gut geht, uns aktiv mit diesem Thema auseinandersetzen und uns die Zeit nehmen, darüber nachzudenken. Was würdest du diesen Menschen, das ist ja hoffentlich mein Appell durch diese Podcast-Folge, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen sich diese Zeit nehmen. Was würdest du mit auf den Weg geben? Wie sollte man darüber sich Gedanken machen? Welche Fragen sollte man sich vielleicht stellen? Ne? Also was spricht vielleicht dafür, dagegen? Oder also wie sollte man darüber nachdenken oder sollte man recherchieren? Also was magst du den Zuhörer, Zuhörerinnen da mit auf den Weg geben?
Ich glaube, eine Frage ist mit am wichtigsten, die man sich mal selber stellen sollte. Und zwar, würde ich für mich oder für mein Kind ein Organ annehmen, wenn ich oder mein Kind eines bräuchte? Und wenn diese Situation oder wenn ich auf diese Frage mit einem Ja antworten würde, sollte ich auch bereit sein zu geben, weil alles andere ist unfair. Ich glaube, sich damit mal auseinanderzusetzen, kann viel bewirken, weil plötzlich wird die Nummer greifbar. Und ich muss sagen, niemals hätte mir jemand vor 8, 9 Jahren erzählt, dass ich mein Spenderherz brauche. Ich hätte die Person ausgelacht. Ich hätte nie im Leben hätte ich damit gerechnet. Ich war super sportlich. Ich war immer gesund. Ich hatte nie Probleme. Und von heute auf morgen kam was, womit ich nicht gerechnet hatte. Was, ja, ich hatte eine tickende Zeitbombe in mir drinnen, von der ich nichts wusste. Und so kann es auch oft passieren, dass plötzlich man auf ein Organ angewiesen ist und vorher aber eigentlich quietschgesund war. Und von daher sollte man sich diese Frage definitiv stellen. Und sicher macht es auch Sinn, sich einmal nochmal Informationen einzuholen, zum Beispiel über organspende-info.de. Das ist die Homepage von der BZGA. Da kriegt man nochmal viele Informationen über das Thema Organspende. Oder man geht auch in der Familie einmal in den Austausch miteinander und spricht auch mal in der Familie darüber. Mensch, wie seht denn ihr das? Und was würdet ihr denn wollen? Und dass man auch da ein Gefühl dafür bekommt. Und dann sollte man eine Entscheidung treffen und die kommunizieren. Und das kann erfolgen in Form von einem Organspendeausweis, in Form von einer Patientenverfügung, in Form von einem Organspenderegister, das es mittlerweile online gibt. Oder, und das wäre dann die absolute Notlösung, wenn man gar nichts anderes machen möchte, sozusagen der Familie Bescheid sagen. Weil im Worst Case wird die Familie eh gefragt, was man tun soll oder was die Ärzte tun sollen. Und dann wissen die Angehörigen oder die Familie, weiß dann zumindest Bescheid, was der Mensch wollte. Und kann dann entsprechend auch sagen, ja, wir spenden die Organe oder nein, wir spenden sie nicht.
Eine Möglichkeit gibt es noch. Es gibt die Möglichkeit, auch kostenlos ein Tattoo sich machen zu
Stimmt,
lassen. Das hat nämlich die Freundin, von der ich erzählt habe, die Schornsteinfegerin, die Vanessa, liebe Grüße, die hat sich das machen lassen, ein Tattoo quasi. Das kann man sich kostenfrei stechen lassen, ist ein Symbol, worauf man sich geeinigt hat, was man dann quasi am Körper zeigen lassen kann. Was würdest du jetzt den Menschen mitgeben? Weil die müssen sich ja auch um den Sterbeprozess ja sich dann Gedanken machen. Hast du da, oder bist du da jetzt die falsche Ansprechpartnerin, ein paar Einblicke, wie das dann aussehen kann? Ne? Sollte man Voraussetzungen erfüllen, dass man Organe spenden kann? Wie dann dieser Sterbeprozess dann quasi aussieht? Weil ich kann mir vorstellen, dass das auch bei vielen Menschen so diese Angst noch da ist. Was passiert denn dann, ne, wenn jemand bei jemandem Hirntod festgestellt worden ist und er dann das Herz oder andere Organe spendet? Was passiert mit diesem Menschen, mit dieser Person, wann sehen wir die wieder und. Mhm. Also hast du da ein paar Einblicke, um diese Angst vielleicht vor diesem Ungewissen zu nehmen?
Ja, also das, was ich erfahren habe, ich bin viel mit der DSO im Austausch, mit der Deutschen Stiftung Organtransplantation, und das ist so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt in Deutschland für das Thema Organspende. Und wenn jetzt jemand zum Beispiel Hirntod eingewiesen oder jemand eingewiesen wird, anschließend wird der Hirntod diagnostiziert und er kommt als potenzieller Organspender in Betracht, dann wird die DSO eingeschalten. Die DSO kommt dann ins Krankenhaus, spricht mit der Familie auch. Und ja, wenn dann entschieden ist, okay, wir werden die Organe spenden, in der Zeit ist die Person an lebenserhaltenden Maßnahmen angeschlossen, also an der Herz-Lungen-Maschine und so weiter, sodass der Körper ja noch weiter mit Blut versorgt wird und mit Sauerstoff. Wenn dann die Entscheidung gefallen ist, dann werden die ganzen Informationen aufgenommen, die man braucht, um dann herauszufinden, wer passt als perfektes Match sozusagen. Das dauert dann auch nochmal wahrscheinlich 1-2 Tage sowas in dem Dreh. Dann passiert die Entnahme. Da können dann natürlich die Angehörigen vorher auch nochmal Abschied nehmen von dem Menschen. Dann wird er in den OP gebracht, die Organe werden entnommen und dann halt weitergebracht oder also weggeflogen, weggefahren, wie auch immer. Und danach wird die Person aber wieder verschlossen. Das wird ganz normal, wie bei jeder anderen OP auch, werden die ganzen Wunden wieder verschlossen, wieder zugemacht, die Person wieder ganz normal hergestellt und man kann auch danach dann ganz normal nochmal Abschied nehmen von dem Menschen, bevor er dann begraben wird oder verbrannt wird oder wie auch immer. Also das ist ein sehr, mit sehr viel Menschenwürde wird es vollzogen und da wird auch sehr viel Wert drauf gelegt, dass das jetzt nicht, das wird nämlich sehr häufig in den Mund genommen, dieses Ersatzteillager Mensch, so ist es eben nicht, sondern es wird mit sehr viel Empathie gemacht und versucht da den für die Angehörigen das so gut wie möglich zu machen, aber eben auch in größter Würde dem Spender gegenüber.
Und man tut ja dann anderen Menschen in dem Sinne noch etwas Gutes, weil man wie jetzt dir ne, noch die Hoffnung auf ein neues oder ein anderes oder weiteres Leben ja geschenkt hat durch dieses Herz. Siehst du irgendwelche Nachteile? Also ich kann mir vorstellen, dass halt Menschen im Kopf haben, ne, oh Gott, wenn das Herz rausgenommen wird, was passiert dann mit der Seele? Ne, das ist ja so eine Frage, wo ist das Ich? Ist das im Gehirn? Ist das im Herz? Ne, das ist, glaube ich, eine Einstellungsfrage, ne, die jeder Mensch ja für sich erstmal beantworten muss. Aber gibt es sonst irgendwelche Nachteile, Ängste, die du noch siehst, warum vielleicht der eine oder andere dann eben nicht Organspender sein möchte?
Das ist jetzt sehr philosophisch, aber
sind wir sehr bekannt für in unserem Podcast, philosophisch zu werden, Tamara.
Es gibt häufig noch so diese Diskussion, ist der Hirntod der echte Tod? Also nach der Medizin ist es der echte Tod. Der Mensch lebt da nicht mehr. Also der Hirntod heißt auch, jegliche Hirnaktivität ist weg. Also sobald eine Zacke sozusagen in dem EEG, also das ist wie ein EKG, nur fürs Gehirn, erkennbar ist, ist dieser Mensch offiziell noch nicht hirntot und es wird keine Organspende gemacht. Das heißt, es muss wirklich alles komplett tot sein. Wenn das Hirn nicht mehr funktioniert, dann funktioniert das Herz und alles Weitere auch nicht mehr. Das heißt, wenn du die lebenserhaltenden Maßnahmen abschalten würdest, ist sowieso Ende, weil dann wird auch der Körper nicht mehr mit Blut versorgt, nicht mehr mit Sauerstoff versorgt und die anderen Organe stellen dann auch ihre Funktionen ein und damit ist dann alles vorbei sozusagen. Das Problem ist nur bei dem Hirntod und bei diesen lebenserhaltenden Maßnahmen, dass halt die Haut zum Beispiel noch warm ist oder solche Reaktionen noch da sind, weil halt das Blut noch durch den Körper gepumpt wird, durch diese lebenserhaltenden Maßnahmen. Und das ist was häufig dann Menschen zweifeln lässt. Ist es jetzt der wirkliche Tod? Aber ja, rein medizinisch gesehen ist es der Tod. Und die Menschen können nicht mehr lebendig gemacht werden. Es ist dann einfach, sobald die Maschinen abgestellt werden, endgültig vorbei.
Das heißt, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich kenne das selbst, wir haben massig Zeit, weil wir abends teilweise alle Netflix-Serien durchbingen und schauen, vielleicht sich mit der Partnerin, mit dem Partner oder auch mit der Familie sich vielleicht mal, es muss ja nicht sofort eine Stunde sein, sondern erstmal sich mal gemeinsam hinzusetzen, um zu überlegen, hey, wie stehen wir eigentlich zu diesem Thema? Deswegen finde ich deine Frage, die du gesagt hast, ganz wichtig. Wie würden wir damit umgehen, falls jemand aus unserer Familie, aus dem Freundeskreis darauf angewiesen ist, ein anderes Organ zu bekommen? Würden wir das annehmen oder nicht? Um sich dann zu überlegen, ist es dann nicht eher ratsam, wenn wir sagen, ja, wollen wir, dass man dann ist eben ein Geben und Nehmen. In Singapur ist das sogar, ich glaube, du hast das sogar in einem Interview mal erzählt, ne, da gibt es so eine Art Belohnungsbestrafungsprinzip, oder? Magst du es kurz erklären?
Genau, also tatsächlich, wenn ich dort kein Organspender bin, dann kriege ich auch kein Organ. Und genauso ist es auch andersrum. Wenn ich bereit bin, auch von Anfang an meine Organe zu spenden, dann, wenn ich selber mal eins brauche, habe ich auch die Chance, dann ein Organ zu bekommen. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob es, ich glaube, komplett verweigert wird es nicht in Singapur, aber man wird dann in dieser Liste, in dieser Rangliste sozusagen, wenn man kein Organspender ist, halt ganz nach hinten gesetzt. Und die Menschen, die vorher auch bereit waren, Organe zu spenden, sind in der Liste eben um einiges weiter vorne. Solche Möglichkeiten, gesetzliche Möglichkeiten gäbe es theoretisch auf der Welt auch, ja.
Genau, deswegen, also wir könnten jetzt hier stundenlang noch über ne, alle möglichen Gesetze sprechen, über die Widerspruchslösung oder andere Gesetze. Klar, das liegt so ein bisschen mit in unserer Hand, welche Partei wir wählen, weil da gibt es natürlich auch Menschen, die sind dafür, manche Menschen dagegen von den Parteien. Was wir eben aber machen können, und das hoffentlich ist heute so rübergekommen. Wir können uns intensiv mal mit dem Tod auseinandersetzen. Gerade Stichwort Patientenverfügung, Stichwort Organspende. Wie wollen wir damit umgehen? Weil, und das hast du in so einem Nebensatz gesagt, weil wir eben der Familie das Leid ersparen wollen, dass wenn es dann dazu kommt, dass die darüber nachdenken müssen, will es jetzt der Jonas als Beispiel oder will er es nicht? Weil die können es ja nicht wissen, weil wenn wir nie darüber gesprochen haben, ist es dann eher eine Antwort, wo wir jetzt nicht wissen, tun wir jetzt dem Jonas etwas Gutes oder sind wir gegen seinen Willen.
Absolut, genau so ist es. Und was man auch immer, finde ich, nicht außer Acht lassen darf, für mich ist meine Spenderin meine Heldin. Und sie lebt ein Stück weit noch weiter auf dieser Welt, obwohl das Schicksal entschieden hat, dass sie nicht mehr da sein darf oder jetzt in den Himmel gehen darf. Und sie hat ein Stück weit dem Tod getrotzt. Sie lebt trotzdem noch. Und egal, was ich erlebe, ich erlebe es für mich, aber ich erlebe es auch für sie. Ich erlebe es für uns beide. Und ich versuche auch dieses Leben, was ich aktuell erlebe, so intensiv wie möglich zu leben, damit ich diesem Herz noch ganz viel geben kann. Und von daher, ich finde es so einen schönen Gedanken. Deswegen, ich war auch vorher schon Organspenderin, bevor das bei mir ein Thema war. Weil ich mir immer dachte, okay, wenn das Schicksal entscheidet, dass ich gehen muss, dann trotze ich ein Stück weit, indem ich dafür entscheide, dass ein Teil von mir noch weiterleben darf und zudem auch noch andere Menschen weiterleben dürfen, indem ich ihnen mit meinem Herz, mit meiner Niere oder was auch immer noch das Leben rette. Und gleichzeitig ist man noch lange im Gedächtnis von Menschen, weil sie ist tagtäglich bei mir.
Das hast du so schön gesagt, Tamara, ich würde jetzt gerne zum emotionalen Ende kommen, aber jetzt muss ich doch noch einen Punkt aufmachen, damit wir hier wirklich das Thema von A bis Z beleuchtet haben, denn du bist ja viel mehr drin als ich. Ich lese ja irgendwelche Artikel nur und höre mir spannende Diskussionen an. Es gibt ja mittlerweile, die Forschung ist ja relativ weit, es gibt ja jetzt teilweise Organe aus dem Drucker oder aus dem Labor. Also so zumindest wird es geschrieben, dass dort versucht wird, ne, zu erforschen. Gibt ja noch teilweise sogar Organe ja von Tieren, die man versucht, bei Menschen hinein setzen zu lassen. Wie sieht's aus? Ich sehe es schon, du hast eben mit dem Kopf schon vehement geschüttelt. Da sind wir ganz weit davon entfernt, dass das irgendwann mal eine echte Alternative
ist. Also das Thema Drucken, das ist tatsächlich noch weit entfernt. Das geht, wird nicht so schnell gehen oder auch züchten. Da sind sie noch nicht so weit. Es kann gut sein, dass das vielleicht noch irgendwann kommt, aber das wird nicht der erste Schritt sein. Der erste Schritt wird mit hoher Wahrscheinlichkeit Schweineherzen sein, beispielsweise, oder Schweineorgane. Es ist ja jetzt auch schon zweimal gemacht worden. Also in Amerika sind schon zweimal Schweineherztransplantationen gemacht worden.
Erfolgreich?
Ja, also ja, die Medizin würde sagen, es war erfolgreich. Die Menschen haben, also einer hat, glaube ich, 2,5 Monate überlebt und der andere, glaube ich, 1 Monat. Die sind aber tatsächlich verstorben, weil sie, also meines Wissens nach, weil sie einen Virus eingefangen haben, der sehr klassisch ist bei Transplantationen. Also auch bei mir ist es so, ich hätte die Gefahr, dass ich an diesem Virus erkranke, besteht bei mir. Deswegen muss ich auch Medikamente dagegen nehmen oder musste ich am Anfang Medikamente dagegen nehmen. Und an diesen Viren sind wohl diese Personen verstorben. Also es war gar nicht dieses Herz selber. Und in Deutschland will man, glaube ich, jetzt auch in den nächsten 1-2 Jahren den ersten Versuch starten. Also jetzt gerade in meinem Klinikum, in dem ich transplantiert worden bin in München, da haben die einen Schweinestall und züchten da Schweine, die am Ende dann vielleicht mal für diese Organtransplantationen zur Verfügung stehen. Und von daher könnte ich mir vorstellen, dass das tatsächlich der schnellere Weg ist, als irgendwann mal zu drucken oder zu züchten.
Aber zigtausend Menschen warten da draußen und bekommen kein Organ. Da helfen dann auch erstmal vielleicht nicht die Schweine. Und bis das erstmal ganz erfolgreich ist, also liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn ihr jetzt am Wochenende irgendwann im Laufe der Woche Zeit habt, redet mal mit euren Eltern, mit eurer Familie, mit Partner, Partnerinnen, wie ihr zu diesem Thema steht. Denn 80%, du hast gesagt, bevorzugen das oder stehen positiv der Organspende gegenüber. Aber eben nur 40% haben einen Spendeausweis oder sind in der Registerkarte, weil das ja auch zunehmend digital funktioniert, sind überhaupt eingetragen. Und ich glaube, da können wir ein bisschen was an der Statistik drehen. Die letzte Frage, Tamara, in unserem Podcast, denn das Motto der Detox Rebels ist, wir müssen nicht mehr machen, sondern einfach nur etwas anderes machen. Klar, dein Wunsch ist, so viele Menschen wie möglich, die sich für einen Organspendeausweis eintragen lassen. Gibt es aber noch jetzt aufgrund deiner Erfahrung, du hast ja auch gesagt, du bist viel mehr im Moment und lebst das Leben anders und bist dankbar. Gibt es irgendwas aus deiner Perspektive, was du den Zuhörern und Zuhörerinnen jetzt noch mit auf den Weg geben möchtest, was wir zukünftig anders machen sollen? Wenn es da so eine Sache gibt, gibt es da so einen Wunsch, den du gerne mal äußern möchtest?
Mehr lachen, lieben, leben. Und sich nicht so viel ärgern über die Kleinigkeiten im Leben. Es ist so, Ich weiß, es ist nicht einfach und auch mir passiert es noch häufig, dass ich mich über einen Stau aufrege. Aber am Ende sind das alles Dinge, die so egal sind. Und das Leben, an das wir uns gerne zurückerinnern, das ist das, wo wir schöne Zeiten verbracht haben, wo wir gelacht haben, wo wir in Gesellschaft waren, wo wir Zeit mit der Familie verbracht haben. Daran denkt man zurück, wenn es kurz vor knapp ist. Das kann ich nur beschreiben. Ich werde nie vergessen, bei meinem ersten Herzstillstand habe ich an meine Familie gedacht, an nichts anderes. Und von daher, nutzt euer Leben. Nutzt es nicht für Jammerei und alles ist so blöd und alles ist so schlecht, sondern nutzt es für Genießen, für Leben, für Lachen. Nutzt euer Leben.
Schön. Tamara, wir haben deine Geschichte ein bisschen angeschnitten heute. Wer mehr darüber erfahren möchte, ein paar mehr Details oder auch ein bisschen emotionaler in die Tiefe gehen möchte. Du hast, wie gesagt, ein Buch geschrieben, Dein Herz, mein Herz, ist noch überall erhältlich. Es gibt auch viele andere Podcast-Folgen, wo du schon zu Gast warst, ausführlichere Interviews auch über die ganze Geschichte, also für die, die sich da noch mehr interessieren, was da los war bei der Tamara, die können es auf jeden Fall im Internet unter Tamara Schwab auf jeden Fall finden und du bist ja auch auf den Social-Media-Kanälen aktiv und versuchst die Menschen mehr über Organspende zu informieren, zu motivieren, von daher Tamara Schwab werdet ihr alles im Internet finden. Tamara, vielen, vielen Dank für die Einblicke und für die Zeit.
Danke, kann ich nur zurückgeben.
Oh, 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 o